Da sind immer ganze Menschen in Not. Und diese Ganzheit zu beanspruchen, da braucht es schon ein bisschen mehr als Laborbefunde, als MR-Befunde, als Röntgenbilder. Manchmal denke ich mir, man müsste das gesamte System zerschlagen und ein ganz komplett neues machen. Aber das, glaube ich, greift niemand an.
Land auf, Land ab. Der Niederösterreich-Podcast mit Helga Krismer und Georg Ecker.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Land auf, Land ab. Der Gesundheitsplan 2040 Plus in Niederösterreich, der von der schwarz-blauen Landesregierung mit roter und pinker Unterstützung beschlossen wurde, ist noch immer das Thema Nummer eins in Niederösterreich. Und es freut mich, heute einen Gast mit jahrzehntelanger Erfahrung hier bei uns begrüßen zu dürfen. Es ist Dr. Hans-Peter Edelheim. Herzlich willkommen.
Danke.
Der Herr Dr. Edelheim ist aus Baden und jahrzehntelange Erfahrung, das trifft es ja wirklich. Er hat begonnen als Kassenarzt, hat dann eine Wahlarztpraxis geführt und dann ist er als Privatarzt noch tätig und er ist noch immer im Unruhestand. Sein Steckenpferd ist die Psychosomatik und als solches wird er auch jetzt noch immer unruhig bleiben, ja. Also im Moment hat er noch eine quasi als Privatarzt eine Praxis, die er führt. Und die Chance möchte man ganz einfach nützen, dass so viel Erfahrung jetzt da heute uns zur Verfügung steht. Und jetzt fange ich gleich mit einer Frage an. Würden Sie heute noch einmal Allgemeinmediziner werden?
Also zunächst danke ich vielmals für die Einladung, ja, und diese Frage kann ich gleich mal mit Ja beantworten. Ich würde es sofort auf jeden Fall, nicht unbedingt mit den Krankenkassen, aber ich würde diese Art von Beruf, diese Art von Allgemeinmedizin, die ich betrieben habe, wieder machen.
Warum?
Weil es mir wert ist und weil ich gerne mit Menschen arbeite, weil ich gerne im Austausch mit Menschen bin und mir ihre Probleme zu Herzen nehme und dann auch versuche, mit meinem Wissen das zu lindern, manchmal sogar zu heilen. Aber immer trösten.
Immer trösten. Das ist aber jetzt ganz wichtig, dass wir so empathische Menschen im Gesundheitswesen haben. Als Allgemeinmediziner, als Hausarzt sind Sie ja das erste Gesicht. Also man kommt mit dem Wehchen hin und dann ist es das erste Gesicht, um nicht zu sagen, die Eintrittspforte in das Gesundheitssystem. Also ich mache es auch nicht seit gestern. Politiker, gerade in Niederösterreich, waren immer ganz laut, wir müssen den Hausarzt aufwerten. Da geht es auch um Kosten, weil wenn Sie Überweisungen schreiben, wenn Sie unzählige andere Befunde brauchen, um zu einer Diagnose zu kommen. Kostet es so viel? Was hat sich denn da so geändert in den letzten Jahrzehnten?
Der Hausarzt für mich war, wie ich begonnen habe in den 70er Jahren, die zweite Anlaufstelle im Gesundheitssystem. Die erste Anlaufstelle war immer in der Familie eine meistens Gesundheitsexpertin, die Malitant meistens, die hat gewusst, wie man einen Tee kocht, den richtigen, wie man einen Prisnitz anlegt und wie man einen Topfenwickel macht. Und erst dann, und das war schon das Besondere, auch was mich fasziniert hat, dann wurde der Onkel Doktor gerufen. Und Onkel Doktor alleine sagt schon etwas aus, wie familiär das damals gewesen ist, wie wir in die Familie hereingenommen worden sind, also wirklich als Hausarzt ins Haus genommen und die Familien so weit beraten in Gesundheitsfragen, wie es eben damals nötig gewesen ist. Aber es war eine ganz andere Zeit.
Naja, aber es gibt ja in der Vergangenheit was Gutes. Also ich denke, Menschen wünschen sich ja, dass man erstens vielleicht dieses Wissen hat, diese über alte Hausmittel zum einen, aber zum anderen, wenn man zum Arzt oder zur Ärztin geht, einfach das Gefühl hat, gehört zu werden, dass man angegriffen wird, dass man sich aufgehoben fühlt. Also man ist ja immer sehr verletzlich, wenn man da so hinkommt, ja, und ein Wehwehchen hat. Hat man da ausreichend Zeit oder hatten Sie, als Sie noch Kassenarzt waren, ausreichend Zeit, um das auch so, wie Sie das gerne machen wollten, dass Sie das alles so machen konnten?
Eine besondere Herausforderung bei den Kassentarifen, die damals gewesen sind, ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wie sie sind, aber damals war es schon so, dass sehr viele Menschen durch die Ordination durchgehen mussten, damit ich mir einmal Zeit nehmen kann für jemand, der einmal 20 Minuten braucht, um sein Leiden mir kundzutun. Und das hat organisatorisch wirklich einiges abverlangt. Denn damals, ich glaube, es gab pro Ordination 4 Euro, die gezahlt worden sind. Da war es schon so, dass man doch eine gewisse Menge von Menschen da hier empfangen musste pro Tag.
Dass es möglich ist, dass man trotzdem, so wie man sich das in der Qualität mal Arzt sein möchte, quasi erlaubt, dass man dann einer Person oder eben mehreren am Tag die Zuwendung geben kann.
Das stimmt. Ich muss schon dazu sagen, es gibt natürlich sehr viele Sachen, die mit einer einfachen Blickdiagnose und in wenigen Sekunden auch befriedigend zu lösen sind.
Wenn man die Erfahrung hat, oder?
Wenn man es gesehen hat und wenn man es kennt, ja. Viele kennen heute keine Masern mehr, weil sie es nie gesehen haben. Es ist aber eine Blickdiagnose, das dauert nur wenige Sekunden, ja.
Wir hören, also in der Politik oder was man so redet über die Allgemeinmediziner, ist, dass sie darunter leiden, dass sie zunehmend weniger Zeit haben, um in der Qualität die, sagen wir mal, Leistung, ja, zu erbringen, dass der Druck einfach nicht das ist, was sie wollen und dann auch noch so wenig Geld zu bekommen. Also das geht sie irgendwie nicht aus, um das so zu machen, wie man es gerne hätte. Sie hatten eine Kassenpraxis. Haben Sie da gesucht, dass das wäre? Wollten Sie das jemanden übergeben oder hat sich da niemand gefunden? Findet man heute überhaupt noch leicht? Sie sind aus Baden, aus einer Stadt. Möchte man meinen, das sei so einfach? Ist es einfach?
Nein, man findet nicht mehr und nicht mehr in dem Ausmaß. Und ja, es hat sich wirklich sehr, sehr viel geändert. Wenn ich eingangs erwähnt habe, dass ich dann Onkel Doktor war, das hat schon, dass es damals ein patriarchales System gegeben hat, da war die Medizin von Männern dominiert. Heute ist es so, dass die Medizin weiblich ist. Das heißt, es kommen doch genügend Frauen auch, aber berechtigterweise wollen die auch Zeit haben für ihre Familie, wollen eine Familie gründen und suchen entweder dann eine Partnerin, mit der sie sich das teilen, oder sie sind überhaupt nur halbtags da hier beschäftigt und machen zum Beispiel dann auch keine Visiten, weil sie es gar nicht zeitmäßig unterbringen können.
Wir haben einen Trend, das haben wir in vielen Branchen, und ist es nicht ein Versäumnis der Politik, dass man zu lange das Problem nicht erkannt hat? Also ich spreche davon, dass man Gruppenpraxen ungeschickt war in der gesetzlichen Ausführung, dass man dem ja diesem Druck einfach nicht nachgekommen ist. Also es war doch naiv zu glauben, wir beharren auf das System und ich sehe, dass die das anders gestalten wollen. Ja? Also andere Zeit, mehr Freiräume, ist das einfach nicht beachtet worden, so lange von der Politik?
Nein, ich würde nicht jetzt wirklich der Politik da hier das Bummel geben und sagen, die sind schuld, dass es so geworden ist. Es ist hochkompliziert, das Problem. Es ist allein durch das Kassensystem, das gewesen ist, sind Ärztinnen und Ärzte zu Hochleistungsmaschinen hochtrainiert worden, einfach deswegen, weil die Honorare so klein waren und man unglaublich viel arbeiten hat müssen. Ich habe locker meine 60, 65 Stunden pro Woche da hier gearbeitet, damit ich in irgendeiner Form meine zugegebenermaßen große Familie da hier ernähren hätte können.
Ja, das hat was mit Leistung zu tun. Das, ja. Also ich spreche jetzt den Jüngeren ja nicht die Leistung ab, aber sie wollen ein anderes Leben führen. Man weiß ja mittlerweile auch, dass es nicht nur die Frauen sind, die irgendwann sagen, ich möchte es vereinbaren, wenn ich Kinder habe, sondern es sind dann mittlerweile junge Männer, die sagen, ich würde vielleicht auch in Karenz gehen und ich bekomme auch gar keine Frau mehr, die mit mir Kinder macht, wenn ich nicht da bereit dazu bin. Also wir haben ja einen gesellschaftlichen Wandel.
Ja.
Und es ist doch schon Aufgabe dann von den Sozialversicherungsträgern, von der Ärztekammer und dann auch von den Parlamenten, die Gesetze so zu machen, dass man als junger Mensch sagt, naja, wenn das so ist, dann machen wir halt, ist es leicht einzukaufen und ich mache zu dritt, zu viert, bin jetzt in dieser Praxis und das passt jetzt für mich, zumindest einmal für einige Jahre. Ich höre, dass es da eben Versäumnisse gegeben hat. Jetzt gibt es Primärversorgungseinheiten, die hoch gefördert werden.
Ja, wie ich begonnen habe, hat es im Prinzip genügt, einen Zettel zu haben, einen Kugelschreiber, ein Stethoskop und ein Blutdruckgerät. Damit war's. Was wir heute brauchen, ist eine hochtechnische Einrichtung, die sehr viel Geld kostet. Und ich war wohl immer wieder einmal auch mit der Ärztekammer bei verschiedenen Honorarverhandlungen bei den Krankenkassen, beim Hauptverband der Sozialversicherungsträger. Ich habe seit 45 Jahren nicht gesehen, dass irgendwo eine gute Lösung gefunden wird. Manchmal denke ich mir, man müsste das gesamte System zerschlagen und ein ganz komplett neues machen. Aber das, glaube ich, greift niemand an.
Also ein großer Therapieansatz ist da.
Ein ganz großer
Therapieansatz ist da notwendig.
Ja. Solange auf das aufgebaut wird, was jetzt besteht, was jetzt gibt, solange geht das nicht. Man kann dieses System nicht in voller Fahrt reparieren. Das geht nicht.
Aber Sie haben ja das jetzt über Jahrzehnte in der Praxis gesehen und das ist ja Steckenpferd der Psychosomatik.
Ja.
Durch das Treiben hinein in mehr Technologie in der Medizin kommt ja die Seele, der Mensch quasi, ja, ist ganz in den Schatten gerückt. Aktuell gibt's in Mauer bei Amstetten ja eine große Landesausstellung, wo man sich die mentale Gesundheit, dass man quasi mit ganz großen Lichtern da, mit Scheinwerfern drauf geht. Aber das passt ja irgendwie überhaupt nicht zur Praxis im niedergelassenen Bereich. Also Sie haben jetzt gesagt, die Ärztinnen und Ärzte haben weniger Zeit. Sie müssen bei Ihnen, Sie haben schon viel durchschleusen müssen sozusagen. Ja. Jetzt ist der Druck noch höher. Ja. Das wollen Sie nicht mehr. Dazu haben wir Frauen eher, die gar nicht mehr dazu bereit sind. Männer auch zunehmend weniger bereit sind. Und die Zeit, dass man sich eben in einem Gespräch ganz genau anschaut, was ist denn der Grund? Ja, das ist nicht mehr möglich. Ist das der Grund, warum so viele dann zu Wahlärztinnen, Wahlärzte und auch in private Praxen gehen? Also dass es den Menschen, dass sie spüren, sie brauchen das und es wird ihnen nicht einfach quasi bezahlt, dass sie selber zahlen dafür?
Naja, Sie haben jetzt was ganz Elementares angesprochen, die Seele. Und dort hapert's wirklich. Also, ich bin Psychotherapeut, auch schon seit 40 Jahren. Durch meine Praxistür ist kein einziges Mal eine Psyche gekommen, die ich hätte therapieren können. Da sind immer ganze Menschen in Not. Und diese Ganzheit zu beanspruchen, da braucht es schon ein bisschen mehr als Laborbefunde, als MR-Befunde, als Röntgenbilder alles das, was so eben wiegbar und messbar ist. Da braucht es Kommunikation, da braucht es einen Zugang zu Menschen, da braucht es etwas, das nicht objektivierbar ist, sondern dass das Subjekt Mensch berücksichtigen kann. Und das ist überhaupt nicht abgebildet. Im Gegenteil, in den 90er Jahren wurde das Psychotherapiegesetz entwickelt und dann haben alle aufgearbeitet und gesagt, ha, also um das brauchen wir uns nicht mehr kümmern, das machen jetzt die Psychotherapeutinnen. Und haben damit diese Trennung von Psyche und Körper noch einmal festgeschrieben, bis hinein in die Politik, bis hinein in die Krankenkassen, bis hinein in die Leistungskataloge, wo diese Trennung noch mehr festgeschrieben ist. Und ja, und die Menschen glauben manchmal wirklich dran. Es ist wirklich eine schlimme Sache. Für mich ist es oftmals jetzt in der Praxis leichter, weil ich Zeit habe und dieser Zeitfaktor ist ganz elementar und wichtig, dass ich mich darum kümmere, dass die Menschen aus ihrer Selbstentfremdung, ja, wo sie sich selbst schon als eine Maschine erleben, wo man nur irgendwo schrauben muss und sie wieder reparieren muss, damit sie läuft. Diese Art von Entfremdung von sich selbst und von der Welt, das ist das, was uns wirklich zu schaffen macht. Und das wird in keinem dieser Gesundheitsprojekte, die ich bis jetzt gesehen habe, wirklich abgebildet.
Also schöner kann man das gar nicht ausdrücken, was eines, wir haben glaube ich mehr Probleme derzeit in der Gesellschaft, aber was ein Problem ist, wie wir uns die Dinge hier ausmachen. Ja. Denn würde ich jetzt mit einem Pädagogen, der jahrzehntelange Erfahrung hat, ein Gespräch führen über das Bildungssystem, der würde mir wahrscheinlich Ähnliches sagen. Der würde mir wahrscheinlich auch sagen, jetzt muss ich wahnsinnig viel dokumentieren und diese Tests müssen wir machen und die Kinder werden behandelt, als wären es eine Sache. Dabei bin ja ich eigentlich ausgebildet, um den gesamten jungen Menschen beurteilen zu können und auch Entwicklungen wahrzunehmen und das dann zu fördern oder eben zu fordern. Das heißt, wir haben ein viel größeres Problem als die Gesundheit als singuläres Problem, das uns das halt wahnsinnig viel kostet. Aber wenn wir es jetzt einfangen könnten, was wäre für Sie wichtig im System, was man den Jungen ja ermöglichen sollte? Also wenn man es jetzt schon zerschlagen, wie wird man es neu aufbauen? Was könnte eine Perspektive sein? Oder was wäre Ihnen dann ganz wichtig?
Na, wichtig ist mir, dass Humanmedizin eine Humanmedizin ist und eine für Menschen und nicht für Maschinen. Und wenn ich in die Zukunft schaue und wenn ich mir gerade diese Primärversorgungszentren ansehe, um das abzubilden und um nicht wieder zu trennen zwischen den verschiedenen Möglichkeiten, ja, zwischen Körper, Seele und Geist, braucht es Teams, die auch wirklich zusammenarbeiten. Das heißt, Teams, die sich zumindest ein-, zweimal in der Woche zusammensetzen und das, was sie gemeinsam schaffen sollen, auch reflektieren. Das wird teuer.
Naja, teuer haben wir jetzt auch schon ein System. Also wenn jetzt Dr. Edelheim Gesundheitsminister wäre und wir lösen die ganzen Strukturen auf und die Sozialversicherungsträger, habe ich das dann richtig verstanden, dann hätte er im Kopf in den Regionen Gesundheits-, die Spitäler, und dann wird es wirklich interdisziplinär, über Disziplinen hinweg Zentren geben, wo man das auch so gestaltet, dass wenn schon nicht eine Person, so wie bei Ihnen, Psyche und Körper quasi checken kann, dass man aber dann den Menschen quasi von mehreren Seiten beleuchtet und das dann gesamtheitlich beurteilt.
Ja, so könnte ich das auch unterschreiben. Ja.
Ja. Die Digitalisierung hat für Menschen, die damit arbeiten mussten, wie für Sie, ist quasi auch oft wahnsinnig viel Zeit, die in Dokumentationen hineingeht. Auf der anderen Seite wird es uns ja schon, muss man sehen, als Werkzeug, dass man Dinge auch quasi in einen Topf einfließen kann und einmal umrühren und sich das anschauen. Warum schaffen wir das nicht, dass man einmal von oben dann drauf schaut? Wir haben ja Menschen im Gesundheitswesen, die rennen von A zu B zu C, kommen wieder retour, dann schauen sie selber im Internet vielleicht noch nach und dann sind sie noch einmal verwirrter.
Ja.
Und da irren ja auch viele herum. Also wie könnten wir das mit den Instrumenten der Digitalisierung doch schaffen? Oder ist das anstrebenswert?
Ich denke mir mal,
aber gibt's Chancen?
Es gibt eine Informationsüberflutung allererster Klasse und es kann niemand mehr einordnen. Das, was Sie gesagt haben, stimmt auch. Die Menschen sind zunehmend verwirrt. Sie sind in gewissen Bereichen dann halb informiert, aber können es nicht einordnen. Und es trägt noch einmal dazu bei, dass die Menschen von sich selbst sich entfernen, dass sie glauben, wir sind wirklich Maschinen, die man vermessen könnte. Ja, Patienten kommen und sagen, gestern habe ich es im Fernsehen gesehen, ich brauche ein Ganzkörper-Pent. Bei diesem Pent, da sieht man dann alles in meinem Leib, alles. Und man sieht es natürlich nicht, weil das Leben spielt sich woanders ab, das spielt sich nicht im Körper ab, sondern eben in dem, was wir als ganzer Mensch darstellen. Die Körper, die kann man betrachten bei den Körperwelten zum Beispiel, ja, das sind Körper. Die haben so und so viel Kilogramm und so groß, aber die leben nicht. Und etwas Lebendiges in dem Sinn einzufangen, dass man es dann auch wirklich gesundheitspolitisch fassen kann, das braucht ein Umdenken, ein radikales Umdenken, auch von unserer philosophischen Seite her und von der gesellschaftspolitischen Seite her überhaupt. Wohin soll diese Menschheit gehen? Sollen wir verkommen in Zahlen? Sollen Kollegen und Kolleginnen beim Dokumentieren sich die Finger wund klopfen oder sollen sie vielleicht doch einmal einen Menschen angreifen und tasten? Ich sehe das bei den Patienten, die zu mir kommen zur Vorsorgeuntersuchung und ich bitte sie dann, dass sie sich ausziehen. Da kriege ich ganz eigenartige Blicke manchmal und große Verwunderung und sie greifen mich an und sie horchen meine Lunge ab oder mein Herz. Das sind sie gar nicht mehr gewohnt, weil alles nur mehr in Zahlen ausgedrückt ist. Und das Problem ist, das ist vielfach beschrieben, dass durch diese Überdigitalisierung und Überdokumentation die ganze Kraft, die wir neu investieren, in dieser Dokumentation verschwindet und überhaupt nicht mehr effektiv ist. Hartmut Rosa hat dazu ein gutes Buch geschrieben.
War jetzt ein Buchtipp auch noch. Ich kenne das Buch nicht, aber muss ich reinlesen.
Die Entschleunigung der Zeit, ja.
Ich bin völlig dabei. Wir tun uns nichts Gutes. Wir tappen herum. Die Digitalisierung war die erste Stufe. Die künstliche Intelligenz ist das nächste.
Ja.
Wir hätten Werkzeuge und wir sind unbeholfen wie Kinder. Wir probieren einfach aus. Aber es ist nichts Gescheites, was wir da machen, weil wir könnten das schon auch wirklich klug und vernünftig einsetzen, sodass nicht wir getrieben sind, sondern dass es uns hilft in dem, was wir tun. Ich denke doch, dass die Medizin, in der Medizin, dass es da Chancen gibt. Also wenn quasi Befunde noch einmal, zum Beispiel auch von künstlicher Intelligenz, dass man noch einmal drüber geht und dann muss das fachlich noch einmal quasi einen Recheck geben. Aber es gibt da schon auch Chancen jetzt dann in Zukunft. Aber ich weiß von Ihnen, dass Sie wirklich einer sind, der die Menschen berührt, nicht nur körperlich, sondern auch die Seele. Und daher würde ich meinen, dass es vielleicht doch anregt, wenn man Ihnen zuhört, dass sich noch Junge besinnen, dass es auch eine andere Zugang zur Humanmedizin gibt. Und würde mich jetzt für das Gespräch bedanken.
Sehr gerne.
Weil es einfach so ein schöner Abschluss war.
Vielmals. Dankeschön.
Und bei Ihnen darf ich mich auch bedanken fürs Zuhören. Und beim nächsten Mal wieder Land auf, Land ab, hoffe ich, dass Sie dabei sind.
Wenn du Fragen an uns hast oder über ein Thema mehr erfahren möchtest, dann schreib uns gerne ein E-Mail an landtag@gruine.at. Helga und mich findest du natürlich auch auf Facebook, Instagram und TikTok. Wir freuen uns, wenn du uns auf diesen Plattformen folgst, aber vor allem freuen wir uns, wenn du unseren Podcast positiv bewertest und abonnierst. Bis zum nächsten Mal bei Land auf, Land ab, der Niederösterreich-Podcast.